Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie Up to Date. Heute mit dem Beitrag Alkohol im Kindes- und Jugendalter von Silke Distelkamp, Nicolas Arnaud und Rainer Thomasius. Einleitung.
Alkoholkonsum gehört in industrialisierten Ländern zu den bedeutendsten Gesundheitsrisiken und trägt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation maßgeblich zur globalen Belastung durch Krankheiten bei. Früh einsetzender Alkoholkonsum ist ein wesentlicher Risikofaktor für eine Alkoholabhängigkeit in der Adoleszenz oder im späteren Erwachsenenalter und kann auch den Einstieg in den Konsum illegaler Drogen fördern. Insgesamt zählen psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler psychotroper Substanzen und Alkohol zu den epidemiologisch wichtigsten psychiatrischen Störungen. Prävention, Früherkennung und frühzeitige Behandlung von schädlichen Alkoholkonsummustern erscheint vor diesem Hintergrund gerade in der hausärztlichen bzw. pädiatrischen Versorgung besonders wichtig. Der vorliegende Beitrag soll einen fundierten Einstieg in diese Thematik ermöglichen und erste diagnostische und therapeutische Anleitung geben. Es wird zunächst zur Epidemiologie und Äthiologie von Alkoholmissbrauch im Kindes- und Jugendalter informiert, um dann näher auf zentrale klinische Aspekte in Diagnostik und Behandlung einzugehen.
Epidemiologie.
Unter Kindern und Jugendlichen ist Alkohol die am weitesten verbreitete psychoaktive Substanz. Alkohol probiert haben bis zum 17. Lebensjahr nahezu alle deutschen Jugendlichen. Bei entsprechenden Repräsentativerhebungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geben fast die Hälfte der befragten 12- bis 17-jährigen Jugendlichen an, in den vergangenen 30 Tagen Alkohol konsumiert zu haben. Regelmäßigen Konsum, das heißt mindestens wöchentlicher Konsum über die vergangenen 12 Monate, berichten 14% der Minderjährigen. Insgesamt konsumieren männliche Jugendliche etwas häufiger als weibliche. Der Trend des regelmäßigen Alkoholkonsums unter Jugendlichen in Deutschland ist seit Beginn der Datenerhebung durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Jahr 1979 rückläufig. Gaben im Jahr 1979 noch 25,4% der Jugendlichen an, regelmäßig Alkohol zu konsumieren, waren es im Jahr 2011 lediglich 14,2%. Gleiches gilt auch für das Alter beim ersten Alkoholkonsum sowie das Alter des ersten Alkoholrausches. Beides ist in den letzten Jahren leicht angestiegen. Ein generell rückläufiger Trend des Alkoholkonsums unter Jugendlichen wird jedoch nicht durch alle Daten hierzu gestützt. Unterschiedliche Erhebungsmethoden oder unterschiedliche Altersgruppen und Definitionen relevanter Konsummaße führen oft zu inkongruent erscheinenden Ergebnissen. Schaut man sich zum Beispiel nur die Angaben der 15- bis 16-jährigen Schüler an, liegen die Werte für Alkoholkonsum deutlich höher als die oben dargestellten Daten vermuten lassen. Demnach gehören die deutschen 15- bis 16-jährigen Schüler in dieser Altersklasse mit einer 30-Tage-Prävalenz für Alkoholkonsum von 73% europaweit zur Spitzengruppe. Lediglich in Dänemark und der Tschechischen Republik gaben mehr 15- bis 16-Jährige an, im vorangegangenen Monat Alkohol getrunken zu haben. Das sogenannte Rauschtrinken bezeichnet ein episodisches, exzessives Trinken und stellt eine besonders risikoreiche Form des Alkoholmissbrauchs dar.
Definition: Rauschtrinken. Als Rauschtrinken wird der Konsum von 5 alkoholischen Standardgetränken zu einer Trinkgelegenheit für Männer und 4 alkoholischen Standardgetränken für Frauen bezeichnet, das sogenannte 5-Plus-Kriterium. Ein Standardgetränk entspricht einem Glas Bier mit 0,3 Liter oder 0,2 Liter Wein oder 4 Zentiliter Spirituosen.
Spezifische Definitionen für Rauschtrinken bei Jugendlichen existieren nicht. Für die erlebte Rauschwirkung des Alkohols spielen auch biologische Faktoren eine Rolle: Geschlecht, Metabolismus und zeitliche Dimension, in der konsumiert wird. Das 5-Plus-Kriterium für Rauschtrinken ist daher nicht unumstritten, hat sich jedoch international etabliert. Wenn unter den 12- bis 17-Jährigen etwa 15% angeben, innerhalb des letzten Monats bei einer Gelegenheit 5 oder mehr Gläser getrunken zu haben, sind es bei den 15- und 16-Jährigen sogar 58,7%. Dabei ist Rauschtrinken vor allem bei den männlichen Jugendlichen verbreitet. Trotz des oben berichteten rückläufigen Trends zum allgemeinen Alkoholkonsum wurden in den vergangenen Jahren immer mehr Jugendliche mit der Diagnose akute Alkoholintoxikation stationär behandelt. Die Zahl der Jugendlichen bis 20 Jahre, die aufgrund einer Alkoholvergiftung notfallmedizinisch behandelt wurden, hat sich seit dem Jahr 2000 mit 9.576 auf 26.016 im Jahr 2010 mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung war Hintergrund zahlreicher Medienberichte über Komasaufen und Flatrate-Partys, die häufig Unfälle, Gewalttaten oder sexuelle Übergriffe zur Folge haben. Es liegen keine aktuellen epidemiologischen Studien vor, die genaue Aussagen über die Prävalenzen alkoholbezogener Missbrauchs- oder Abhängigkeitserkrankungen im Kindes- und Jugendalter erlauben. Für Deutschland kann aber eine Erhebung aus dem Jahr 1997 herangezogen werden, die für Alkoholmissbrauch Prävalenzraten von 10% und für Alkoholabhängigkeit unter den 14- bis 17-Jährigen in der Umgebung von München Prävalenzraten von 5% beobachtet hat.
Ätiologie alkoholbezogener Störungen im Jugendalter. Merke: Die Entwicklung alkoholbezogener Störungen stellt einem biopsychosozialen Störungsverständnis folgend ein komplexes Phänomen dar, das von einer Vielzahl von umgebungs- und personenbezogenen Faktoren und deren wechselseitigem Zusammenspiel geprägt ist.
Dabei zeigen Untersuchungen, dass das Vorliegen einzelner Risikofaktoren, wie etwa einer genetischen Veranlagung zum Alkoholismus, nicht notwendigerweise zu einer alkoholbezogenen Störung führen muss, sondern diese erst bei gleichzeitigem Vorhandensein bestimmter Umweltfaktoren zur Ausprägung kommt. Es handelt sich bei den entscheidenden Einflussfaktoren für riskanten Gebrauch, Missbrauch und letztlich einer Suchtentwicklung also nicht um kausale Zusammenhänge, sondern um ein sich wechselseitig beeinflussendes Bedingungsgefüge.
Merke: Schutz- und Risikofaktoren für spätere Schädigungen durch Alkoholkonsum sind nicht als Kausalfaktoren zu interpretieren, sondern stellen ein wechselseitig interagierendes Bedingungsgefüge dar, in dem zum Beispiel Schutzfaktoren den Einfluss von Risikofaktoren aufheben können. Allgemeines Rahmenmodell zur Entstehung alkoholbezogener Störungen.
Um eine Suchtentwicklung zu beschreiben, steht eine Reihe von allgemeinen ätiologischen Modellen zur Verfügung. Diese Modelle unterscheiden typischerweise die Ebenen der Person und Familie bzw. biologisch-genetische Faktoren, wie zum Beispiel die biologische Anfälligkeit sowie soziale Faktoren. Unter letzteren ist etwa eine hohe Kriminalitätsrate oder leichte Verfügbarkeit von Alkohol in der unmittelbaren Umgebung zu nennen, aber auch permissive soziale Normen für den Umgang mit Alkohol. Art und Ausmaß der Interdependenzen zwischen den relevanten Faktoren sind bis heute weitgehend unklar. Während im Kindesalter Personenmerkmale wie Temperament oder externalisierende Verhaltensstörungen sowie Familienmerkmale wie Erziehungsstil und Substanzkonsum der Eltern besonders wichtig sind, wird im Jugendalter zunehmend der Einfluss Gleichaltriger für den Alkoholkonsum bedeutsam. Als modifizierende Variable kann die Ausprägung potenzieller Stressoren wirken. Solche Stressoren können alkoholbezogene Wirksamkeitserwartungen sein, wie zum Beispiel eine Hoffnung auf erleichterte soziale Kontaktaufnahme sowie akute psychische Belastungen oder dysfunktionale Bewältigungsstrategien.
Merke: Schädlicher Alkoholkonsum und Alkoholabhängigkeit sind stets multifaktoriell bedingt.
Auch die Verfügbarkeit von Alkohol und die Zugehörigkeit zu einer alkoholkonsumierenden Peer Group erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Alkohol zu konsumieren, deutlich. Im Gegensatz dazu können zum Beispiel geringe akute psychische Belastungen und gut ausgebildete Coping Skills dazu führen, dass trotz Vorliegens weiterer Risikofaktoren kein problematischer Alkoholkonsum entwickelt wird.
Familiäre und personale Faktoren.
Die bisherige Forschung zeigt konsistent, dass eine Alkoholbelastung in der Herkunftsfamilie als einer der wichtigsten Faktoren für die Entwicklung von Alkohol und anderen Substanzproblemen gelten kann. In der Literatur zur intergenerationalen Transmission von elterlichem zu kindlichem Alkoholmissbrauch werden sowohl genetische bzw. biologische Prozesse als auch elterliche Sozialisationseinflüsse als mögliche Übertragungswege benannt.
Merke: Kinder von alkoholkranken Eltern haben ein etwa 4- bis 8-fach erhöhtes Risiko, im Laufe ihres Lebens ebenfalls abhängig zu werden.
Die Bedeutung der Erbanlagen steigt mit der Schwere der Störung und ist für Mädchen insgesamt geringer. Allerdings determinieren Gene nicht, ob es zur Ausprägung einer alkoholbezogenen Störung kommt, sondern sie begünstigen oder verringern das Risiko, unter bestimmten Umgebungsbedingungen eine alkoholbezogene Störung zu entwickeln. Früher und intensiver Alkoholkonsum, der wiederum mit dem Risiko verbunden ist, eine spätere Suchterkrankung zu entwickeln, ist mit genetisch stark beeinflussten Persönlichkeits- bzw. Temperamentsfaktoren verbunden, wie defizitäre Impulskontrolle, besonders in der Adoleszenz ausgeprägtes hohes Stimulationsbedürfnis und geringe Fähigkeiten zum Belohnungsaufschub. Aus derlei angeborener Veranlagung entwickelt sich oft früher Kontakt zu abweichenden Gleichaltrigen und frühes Problemverhalten, in dessen weiteren Verlauf sich alkoholbezogene Störungen manifestieren können. Alkoholbelastete Familien weisen darüber hinaus zahlreiche Besonderheiten auf, die für eine alkoholbezogene Störungsgenese bedeutsam sind. Das Familiensystem ist oft desorganisiert und konfliktgeladen. Ein Mangel an erlebter Unterstützung, Wärme und Zuwendung, klaren Verhaltenserwartungen und fehlende Förderung der kindlichen Autonomie verhindert den Aufbau wichtiger sozialer und kognitiver Kompetenzen und verringert die Offenheit der Kinder gegenüber den Eltern. Zum anderen wird Alkohol und sonstiger Substanzkonsum als Reaktion auf die ungünstigen Familienverhältnisse im Sinne einer dysfunktionalen Verarbeitung negativer Gefühle bedeutsam. Dabei spielt vor allem das Prinzip der Nachahmung eine wichtige Rolle. Alkoholkonsumierende Familienmitglieder können hier als Rollenmodelle relevant sein.
Merke: Die familiäre Weitergabe alkoholbezogener Störungen über die Generationen erfolgt unter anderem über dysfunktionale Beziehungssysteme und Lernen am Modell. Soziale Faktoren:
Neben den Einflüssen aus der Familie wächst mit zunehmendem Alter des Kindes der Einfluss alkoholkonsumierender Gleichaltriger. Bei Jugendlichen kommen verstärkende Selektionseffekte hinzu, da Jugendliche sich ihre gleichaltrige Bezugsgruppe aussuchen können und sich häufig mit anderen Jugendlichen zusammentun, die über ähnliche Persönlichkeiten sowie Konsumeinstellungen und Erfahrungen verfügen. Rees und Silbereisen weisen darauf hin, dass der gemäßigte sogenannte normative Substanzkonsum bei Jugendlichen im Zusammenhang mit der gleichaltrigen Bezugsgruppe auch konstruktive Funktionen haben kann, beispielsweise beim Aufbau eines Freundeskreises und der Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht, aber auch in der Identitäts- und Autonomieentwicklung.
Merke: Ein altersangemessener Alkoholkonsum, auch normativer bzw. experimenteller Probierkonsum genannt, ist bei Anwesenheit von Schutzfaktoren in der Regel ein passageres Phänomen, das gleichwohl nicht ignoriert werden sollte. Neurobiologische Wirkung von Alkohol:
Alkohol hat eine sedierende Wirkung auf kognitive und motorische Fähigkeiten, die durch eine verminderte Aktivität des serotonergen Neurotransmitters Glutamat und eine gesteigerte Aktivität des Neurotransmitters GABA hervorgerufen wird. Verminderungen der serotonergen Neurotransmission können zu einer verminderten GABAergen Sedation und einer Alkoholtoleranzentwicklung führen. Diese begünstigt einen exzessiven Alkoholkonsum, da aversive Effekte bzw. Warnzeichen des Alkoholkonsums verspätet eintreten. Auf die verminderte Aktivität von Glutamat werden auch die eingeschränkten Lern- und Gedächtnisfunktionen unter Alkoholeinfluss zurückgeführt. In anderen Hirnregionen, wie zum Beispiel dem limbischen System, dem sogenannten Belohnungssystem, bewirkt Alkohol eine gesteigerte Aktivität und führt zu vermehrter Ausschüttung von Endorphinen und Dopamin. Die verminderte Glutamataktivität unter Alkoholeinfluss führt außerdem zu einer verminderten Stimulation des Glutamatrezeptors N-Methyl-D-Aspartat, kurz NMDA. Die wiederholte Absenkung der Aktivität des Glutamat-NMDA-Systems kann zu einer kompensatorischen Übererregbarkeit der NMDA-Rezeptoren in abstinenten Phasen führen. Diese Übererregbarkeit kann zusammen mit einer in Phasen des Entzugs vorkommenden vermehrten Glukokortikoidausschüttung das Glutamat-NMDA-System unter potenziell toxischen Stress setzen. Durch diesen Vorgang kann episodisches Binge-Drinking neurotoxische Folgen haben.
Merke: Mögliche Auswirkungen sind nach exzessiven Trinkepisoden nicht spontan remittierende kognitive Beeinträchtigungen und Beeinträchtigungen des räumlichen Vorstellungsvermögens.
Es wird angenommen, dass das Gehirn von Jugendlichen in besonderem Maße anfällig ist für derartigen neurotoxischen Stress, da Hirnreifungsprozesse in dieser Phase der Entwicklung noch nicht abgeschlossen sind. Bei Jugendlichen, die ein frühes Einstiegsalter und mehrjährigen Alkoholmissbrauch aufwiesen, wurden entsprechend verkleinerte Volumina des Hippocampus beobachtet.
Klinisches Erscheinungsbild. Merke: Für die pädiatrische Praxis ist es wichtig zu differenzieren, ob es sich bei dem beobachteten oder berichteten Alkoholkonsum eines Patienten um altersangemessenen bzw. normativen Probierkonsum handelt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ende der Adoleszenz nachlassen wird, oder ob hier klinisch interveniert werden sollte.
Für diese Unterscheidung sind aus entwicklungspsychologischer Sicht die Kriterien der diagnostischen Systeme ICD-10 und DSM-4 allein nicht zielführend, da sie die jugendspezifischen Besonderheiten des Alkoholkonsums und dessen Folgen in zu geringem Maß berücksichtigen. Nach einem Vorschlag von Newcomb und Bendler werden Alkohol und Alkoholmissbrauch im Jugendalter vielmehr anhand der physiologischen und psychologischen Auswirkungen des Konsums auf den Jugendlichen und anhand des Risikos der Entwicklung einer körperlichen Abhängigkeit unterschieden. Darüber hinaus wird in der Unterscheidung berücksichtigt, ob der Entwicklungsstand des Jugendlichen für ausreichend entwickelt eingeschätzt wird, um die Folgen und Risiken des Alkoholkonsums einschätzen zu können. Das Ausmaß der Beeinträchtigung in der Alltagsbewältigung, zum Beispiel in Schule, Ausbildung, Familie und Peergroup, sollte außerdem besonders berücksichtigt werden.
Merke: Eine manifeste Abhängigkeitserkrankung ist im Kindes- und Jugendalter selten zu beobachten. Trotz häufig ausbleibender Entzugssymptome oder Toleranzentwicklung kann jedoch bereits eine starke Beeinträchtigung mit Krankheitswert aufgrund des Alkoholkonsums bestehen. Folgen riskanten Alkoholkonsums bei Kindern und Jugendlichen.
Für Kinder und Jugendliche stellen besonders die unmittelbaren und mittelfristigen Folgen riskanten Alkoholkonsums die größte Gefährdung dar. Jugendliche, die riskante Mengen Alkohol konsumieren, haben ein erhöhtes Risiko, Gewalthandlungen zu erfahren, sowohl als Täter als auch als Opfer. Neben psychischen Folgen wie Traumatisierungen sind Verletzungen und Konflikte mit der Polizei eine häufige Folge alkoholisierter Gewalt. Im alkoholisierten Zustand kommt es vermehrt auch zu anderen Straftaten, wie zum Beispiel alkoholisiertem Autofahren. Etwa ein Drittel der Verkehrsunfälle mit Todesfolge in der Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen steht in Verbindung mit Alkoholkonsum. Rauschtrinken erhöht ferner in Verbindung mit depressiven Störungen und kritischen Lebensereignissen das Risiko von Suizidversuchen bei Jugendlichen. Verlieren Jugendliche aufgrund des exzessiven Alkoholkonsums das Bewusstsein, kann es durch Unterkühlung oder Aspiration von Erbrochenem zu somatischen Komplikationen oder zum Tod kommen. Besonders für Mädchen stellen darüber hinaus ungewollte und/oder ungeschützte sexuelle Kontakte eine Gefährdung dar, die zu ungewollten Schwangerschaften oder Geschlechtskrankheiten bis hin zu Traumatisierungen durch Vergewaltigungserlebnisse führen kann.
Merke: Mädchen, die Rauschtrinken praktizieren, haben ein dreifach erhöhtes Risiko, Opfer ungewollter sexueller Handlungen zu werden.
Die unmittelbaren Folgen werden bei wiederholtem Auftreten exzessiven Alkoholkonsums im Jugendalter begleitet von Problemen in der Alltagsbewältigung, die sich häufig in zunehmenden Konflikten innerhalb der Familie, mit den Peers und mit Lehrkräften ausdrücken. Häusliche und schulische Pflichten werden oftmals vernachlässigt, es kann zu schulischen Problemen, Schulabsentismus und schließlich Schulabbruch kommen. Delinquentes Verhalten kann zunehmen und den Anschluss an delinquente Peergroups begünstigen. Insbesondere der frühe Einstieg in exzessive Alkoholkonsumformen und eine hohe Frequenz solcher Trinkereignisse erhöhen das Risiko der Entwicklung einer alkoholbezogenen Störung deutlich.
Merke: Erfolgt der Einstieg in den regelmäßigen Alkoholkonsum vor dem 15. Lebensjahr, so ist das Risiko der Entwicklung einer alkoholbezogenen Störung im Vergleich zu Jugendlichen, die erst nach dem 20. Lebensjahr mit regelmäßigem Konsum beginnen, um das Vierfache erhöht. Trinkmotive:
Alkoholkonsum ist unter Jugendlichen stark assoziiert mit der Erwartung positiver Auswirkungen. In einer repräsentativen Befragung von 15- bis 16-jährigen Schülern in ausgewählten deutschen Bundesländern gaben über 3/4 der Jugendlichen an, dass sie Alkohol konsumieren, um viel Spaß zu haben. Als weitere Motive für Alkoholkonsum wurden benannt gesteigerte Kontaktfreude, Glücksempfindungen, Entspannung und das Bedürfnis, Probleme zu vergessen. Negative Auswirkungen wurden deutlich seltener mit Alkoholkonsum assoziiert. Nur gut 1/3 der befragten Schülerinnen und Schüler befürchteten eine Gefährdung ihrer Gesundheit und gut 1/4 der Befragten befürchteten, unter Alkoholeinfluss Dinge zu tun, die später bereut würden. Im Einklang mit diesen Befragungsergebnissen identifizierten Kunze und Mitarbeiter in einem systematischen Review zwei distinkte Motivationsstränge für exzessiven Alkoholkonsum bei Jugendlichen. Ungefähr 2/3 der Jugendlichen praktizieren Rauschtrinken unter der Annahme, im alkoholisierten Zustand mehr Spaß zu haben, aufregendere Situationen zu erleben und leichter soziale Kontakte, insbesondere auch sexuell, initiieren zu können. Ungefähr 1/3 der Jugendlichen trinkt aus der Motivation heraus, aversive Emotionen wie Stress oder Spannungen zu vermeiden.
Komorbidität.
Störungen durch Alkoholkonsum im Jugendalter gehen noch häufiger als im Erwachsenenalter mit einer oder mehreren komorbiden psychischen Störungen einher. Häufige komorbide Erkrankungen sind Störungen des Sozialverhaltens, Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom. Rode und Mitarbeiter fanden in einer Untersuchung an Jugendlichen mit einer Störung durch Alkoholkonsum in 80% der Fälle eine oder mehrere komorbide psychische Störungen. Circa 20% davon wiesen eine komorbide internalisierende Störung auf, wie zum Beispiel Angststörungen oder depressive Störungen, 35% eine externalisierende Störung, wie zum Beispiel eine Störung des Sozialverhaltens, und 45% wiesen multiple komorbide Störungen auf.
Merke: Häufige komorbide Erkrankungen bei Störungen durch Alkoholkonsum im Jugendalter sind Depressionen, Angststörungen, Störungen des Sozialverhaltens, Essstörungen und die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Merke: In der Mehrheit der Fälle geht die psychische Erkrankung dem Alkoholmissbrauch voraus.
Verschiedene Modelle versuchen, das gehäufte gemeinsame Auftreten von alkoholbezogenen Störungen und weiteren psychischen Störungen zu erklären. Nach der Selbstmedikationshypothese wird der Alkoholkonsum als ein dysfunktionaler Versuch gesehen, negative Affekte zu vermeiden. Diese negativen Affekte können zum Beispiel die Symptome einer depressiven Störung, einer ADHS oder einer Angststörung sein. Unter den komorbiden Angststörungen wird besonders häufig eine posttraumatische Belastungsstörung im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch beobachtet. Die Selbstmedikationshypothese gehört damit zu den etiologischen Erklärungsmodellen, die annehmen, dass das Vorliegen der einen Erkrankung die Entstehung einer anderen nach sich zieht. Andere Modelle vermuten, dass den verschiedenen Störungen dieselbe Ursache zugrunde liegt, sodass zum Beispiel bei einem komorbiden Vorliegen einer Störung des Sozialverhaltens und einer Störung durch Alkoholkonsum die gemeinsame Ursache die unangepasste Persönlichkeit ist. Denkbar und durch längsschnittliche Untersuchungen untermauert ist im Sinne einer entwicklungspsychopathologischen Sichtweise auch, dass die verschiedenen Störungen unterschiedliche Phasen derselben Erkrankung abbilden. Therapie und Beratung sind deutlich erschwert und der Behandlungserfolg ist oft geringer.
Merke: Das Vorliegen einer oder mehrerer komorbider Störungen ist häufig ein Prädiktor für einen ungünstigen Verlauf der Störung durch Alkoholkonsum, da Chronifizierungen und suizidale Handlungen bei Vorliegen weiterer komorbider Erkrankungen häufiger beobachtet werden. Diagnostik.
Auch wenn Substanzkonsum im Jugendalter aus entwicklungspsychologischer Sicht als weitgehend normativ gelten kann, darf dies nicht den Blick auf diejenigen Jugendlichen verstellen, die ohne Intervention eine manifeste substanzbezogene Störung entwickeln. Der Zeitpunkt ist dabei früh zu wählen, um einer Chronifizierung dysfunktionaler Verhaltensweisen vorzubeugen, die den problematischen Konsum stützen, zum Beispiel Umgang mit substanzkonsumierenden oder delinquenten Freunden, Gleichgültigkeit gegenüber späteren negativen Folgen des Konsums, Unkenntnis der Wirkungsweise von Alkohol.
Merke: Grundsätzlich gilt, je früher effektive Interventionsmaßnahmen eingeleitet werden können, desto eher kann eine drohende Suchtentwicklung abgewendet werden.
Insgesamt werden in Deutschland lediglich etwa 50% der Personen mit schädlichem Alkoholkonsum oder einer Alkoholabhängigkeit erkannt. Zur Erkennung von Jugendlichen mit riskantem Alkoholkonsum liegen bisher keine Untersuchungen vor. Schätzungen zufolge liegt die Erkennungsrate jedoch deutlich unter 50%. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die klinische Einschätzung problematischen Substanzkonsums bei Jugendlichen aufgrund von Nichtberücksichtigung der entwicklungspsychologischen und psychopathologischen Besonderheiten des Kindes- und Jugendalters oft als ungenau erweist. Für alkoholbezogene Störungen bei Jugendlichen ist generell eine multimodale Diagnostik unter Einsatz von klinischen Interviews, Screening-Tests, standardisierten Fragebögen, medizinischen Untersuchungen und der Anamnese unter Einbezug der Sorgeberechtigten besonders empfehlenswert.
Merke: Die multimodale Diagnostik führt dazu, dass ein Gesamtbild des Patienten und der Auswirkungen der alkoholbezogenen Störung entsteht, dass die Leitsymptome, mögliche Entwicklungsstörungen, das Intelligenzniveau, somatische Erkrankungen, psychosoziale Umstände, das Funktionsniveau im schulischen, familiären und sozialen Kontext sowie nicht problembelastete Lebensbereiche abbildet.
Das klinische Interview ist ein besonders wichtiger Bestandteil der Anamnese und dient neben der Exploration des Substanzkonsums und seiner Konsequenzen der Anbahnung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung. Zur Erhebung einer ausführlichen Suchtanamnese können Fragen nach generellen Angaben gestellt werden, zum Beispiel nach der Substanz oder der Menge, aber auch die sozialen Bedingungen und vorhandene Abstinenzphasen sollten abgefragt werden. Als besonders valide hat sich der Einsatz von halbstrukturierten Interviews erwiesen. Die für den deutschen Sprachraum vorliegenden strukturierten Interviews zur Suchtanamnese, zum Beispiel das Composite International Diagnostic Substance Abuse Modul, bergen allerdings die Nachteile, dass sie nicht jugendspezifisch sind und ihre Durchführung sehr zeitintensiv ist. Die Ergänzung des freien klinischen Interviews durch wesentlich ökonomischere Screening-Tests ist daher vorzuziehen.
Screening-Tests bei alkoholbezogenen Störungen im Kindes- und Jugendalter.
Um die Erkennung riskanten Alkoholkonsums zu verbessern, empfehlen zahlreiche deutsche und internationale Leitlinien und Experten den Einsatz von Screening-Fragebögen in der Primärversorgung. Sie bieten den Vorteil besonders kurzer Durchführungsdauer sowie einfacher Auswertung und bieten oft die Grundlage für eine anschließende motivierende Kurzintervention.
Merke: Zur Früherkennung riskanten Alkoholkonsums in der Primärversorgung wird insbesondere der Einsatz von Screening-Instrumenten empfohlen.
Screening-Tests erfragen in der Regel konsumbezogene Aktivitäten, Einstellungen zum Alkohol sowie mögliche negative Konsequenzen. Der Screening-Test Kraft D ist besonders geeignet für den Einsatz in der Primärversorgung und bereits bei Kindern erprobt worden. Der Name Kraft D steht für die Inhalte der 6 Items, die in dem Screening abgefragt werden. K, Relax, Alone, Friends, Family, Trouble, wobei das D für die deutsche Übersetzung steht. Werden im Screening 2 oder mehr Antworten mit Ja beantwortet, liegen Hinweise auf eine mögliche Entwicklung einer alkoholbezogenen Störung vor und weiterführende Diagnostik und Beratung sind indiziert.
Diagnostik nach ICD-10.
Die Diagnostik einer alkoholbezogenen Störung nach den Klassifikationssystemen ICD-10 oder DSM-4 ist für Kinder und Jugendliche nur unter besonderer Berücksichtigung kinder- und jugendspezifischer Merkmale von alkoholbezogenen Störungen valide. Würden die diagnostischen Kriterien für Suchtstörungen des DSM-4 ohne Berücksichtigung jugendspezifischer Phänomenologie angewendet, so blieben 10-30% der aufgrund von substanzbezogenen Störungen in Behandlung befindlichen Kinder und Jugendlichen ohne Behandlung.
Merke: Die Diagnostik einer alkoholbezogenen Störung nach ICD-10 oder DSM-4 ist für Kinder und Jugendliche nur unter Berücksichtigung kinder- und jugendspezifischer Merkmale von alkoholbezogenen Störungen sinnvoll.
Um jugendspezifische Probleme im Zusammenhang mit einer möglichen alkoholbezogenen Störung zu berücksichtigen, wurden zum Beispiel von Newcomb und Bendler spezifische Kriterien für die Unterscheidung normativen und schädlichen Alkoholkonsums im Jugendalter entwickelt. Diese sind als ergänzende Informationen bei der Diagnostik hilfreich.
Kasuistik: Vorstellungsanlass. Der 15-jährige Malte kommt in Begleitung seiner Mutter in die kinderärztliche Sprechstunde. Er ist auf den Wunsch seiner Mutter hin mitgekommen und kann auf Nachfrage keinen Grund angeben, warum er vorstellig wird. Die Mutter berichtet, dass die Familie vor gut 1,5 Jahren neu in die Stadt gezogen sei, was mit einem Schulwechsel für Malte einherging. Die Eingewöhnung in die neue Klasse sei zunächst schwierig verlaufen, unter anderem sei Malte aufgrund seines süddeutschen Akzents gehänselt worden. Vor circa 1/2 Jahr habe Malte Anschluss an eine Gruppe von Jungen aus der Klasse gefunden, die sich an den Wochenenden abends regelmäßig trafen. Malte habe dann oft bei einem seiner neuen Freunde übernachtet und sei erst am späten Nachmittag des darauffolgenden Tages nach Hause gekommen. Die Mutter berichtet, dass Malte sich dann meist in sein Zimmer zurückgezogen und den Rest des Tages im Bett vor dem Fernseher verbracht habe. Er habe einen sehr matten und müden Eindruck gemacht und habe wortkarg und aggressiv auf Nachfragen der Eltern reagiert, was er mit seinen neuen Freunden unternommen habe. Die Eltern hatten den Verdacht, er trinke Alkohol mit seinen Freunden, da er an den darauffolgenden Tagen stets nach Alkohol und Zigaretten gerochen habe. Malte habe kurz darauf beschlossen, aus dem Fußballverein, in den er wenige Monate zuvor eingetreten war, wieder auszutreten, weil es zu Konflikten mit dem Trainer und Mitspielern gekommen war, da er an den Turnieren am Wochenende nicht mehr teilgenommen hatte und seine Leistungen immer schlechter wurden. Maltes Klassenlehrer habe die Eltern beim Elternsprechtag vor einem halben Jahr auf dessen verändertes Verhalten in der Schule angesprochen. Nach Aussage des Lehrers wirke Malte abwesend und desinteressiert und habe sich stark zurückgezogen. Ein nächtlicher Anruf der Notfallambulanz des städtischen Krankenhauses vor 2 Wochen habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Malte habe mit seinen Freunden ein Wetttrinken im Stadtpark veranstaltet. Als die Gruppe aufgebrochen sei, um in eine nahegelegene Diskothek zu fahren, habe sie nicht bemerkt, dass Malte zurückgeblieben sei. Malte sei umhergeirrt und in einen flachen Bach gestürzt, wo er kurz darauf von Passanten gefunden worden sei, die den Rettungswagen riefen. Malte hätte auch ertrinken können, äußert seine Mutter besorgt. Suchtanamnese und erweiterte Anamnese. Der Arzt bittet Malte um ein Gespräch unter 4 Augen und drückt seine Besorgnis über die geschilderten Ereignisse aus. Im Laufe des Gesprächs berichtet Malte, er sei sehr froh, Anschluss an einen Freundeskreis in seiner neuen Klasse gefunden zu haben. Diese Freunde tränken viel Alkohol, was er zunächst nicht gewohnt gewesen sei, aber mittlerweile lebe er quasi von Wochenende zu Wochenende, denn bei den Alkoholexzessen mit seinen Freunden fühle er sich in der Gruppe angenommen und er könne richtig abschalten von seinen nervenden Eltern und der stressigen Schule. Die Einlieferung in der Notaufnahme aufgrund einer Alkoholintoxikation habe ihn schockiert und er möchte vermeiden, dass sich so etwas wiederholt. Mit dem Rauchen habe er vor circa 1 Jahr angefangen, er rauche aber nur im Zusammenhang mit Alkoholkonsum. Trotzdem freue Malte sich auf die nächste Verabredung zum Trinken mit seinen Freunden, da er sich unter der Woche einfach nur lustlos fühle und am liebsten morgens gar nicht erst aufstehen würde. Psychopathologischer Befund. Malte berichtet von einem Interessenverlust und sozialem Rückzug sowie von gedrückter Stimmung. Die Fremdeinschätzung durch die Mutter und den Klassenlehrer sowie die Aufgabe des Fußballtrainings stützen diese Einschätzung. Bedingt durch den Alkoholkonsum zeigen sich deutliche Einschränkungen im Sozialverhalten, der Freizeitgestaltung und der psychischen Gesundheit. Malte konsumiert seit längerer Zeit wöchentlich exzessiv Alkohol. Es kam zu einer akuten Intoxikation durch Alkohol, die eine starke Gefährdung seiner physischen Gesundheit darstellte und die notfallmedizinisch behandelt werden musste. Diagnostik: Das Drogenscreening ist für Cannabinoide, Amphetamine, Ecstasy, Kokainmetabolite und Opiate negativ. Die körperliche Untersuchung ergibt neben 2 gut verheilten Schürfwunden am rechten Ellenbogen und der rechten Hüfte sowie einer gut verheilten Platzwunde am Kopf, die allesamt auf den Sturz in den Bach zurückzuführen sind, einen unauffälligen Befund. Verlauf: Der Kinderarzt stellt aufgrund der deutlichen Auswirkungen des Alkoholkonsums auf Maltes psychische und physische Gesundheit sowie auf seine Alltagsbewältigung die Diagnose psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol, schädlicher Gebrauch und Verdacht auf eine leichte depressive Episode und rät dringend zu einer Vorstellung in der Drogen- und Alkoholambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie am nahegelegenen Universitätsklinikum. 6 Wochen später wird der Kinderarzt durch den behandelnden Psychotherapeuten der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz informiert, dass Malte eine ambulante Therapie begonnen hat.
Bei dem in der Kasuistik geschilderten Fall sind beide Kriterien für einen schädlichen Substanzgebrauch erfüllt. Ob die leichte depressive Episode substanzinduziert ist oder eine komorbide psychische Störung darstellt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht eindeutig differenzialdiagnostisch abzuklären. In dem hier beschriebenen Fall würde jedoch unter Berücksichtigung der Jugendspezifität aufgrund der deutlichen Beeinträchtigungen in der Alltagsbewältigung auch ohne Erfüllung des Kriteriums einer Schädigung der physischen oder psychischen Gesundheit die Diagnose psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol schädlicher Gebrauch vergeben werden.
Diagnostik komorbider psychischer Störungen.
Durch die besondere Häufung alkoholbezogener Störungen im Jugendalter mit weiteren komorbiden psychischen Erkrankungen ist für die weitere Behandlungsplanung eine Differentialdiagnostik geboten. Hier kann näher betrachtet werden, ob es sich bei der festgestellten psychischen Störung um eine alkoholinduzierte Störung oder um eine komorbide Störung handelt.
Merke: Hinweise auf das Vorliegen einer komorbiden psychischen Störung sind immer dann gegeben, wenn die psychische Störung dem schädlichen Alkoholkonsum zeitlich voranging und auch nach mehrwöchiger Abstinenz nicht abklingt.
Eine substanzinduzierte psychische Störung ist wahrscheinlich, wenn sich die psychische Störung dem Substanzgebrauch zeitlich nachgeordnet manifestiert hat und nach entsprechender Abstinenzphase nicht mehr beobachtbar ist. Im Laufe der Behandlung ist daher eine wiederholte Differentialdiagnostik nötig, um eine robuste Beurteilung der begleitenden psychischen Störung zu gewährleisten.
Behandlung.
Liegt ein positives Ergebnis des Screening-Tests vor, so ist die Art und Weise der Vermittlung dieses Ergebnisses an den Jugendlichen von großer Bedeutung dafür, ob eine Motivation zur Verhaltensänderung und/oder zur Inanspruchnahme weiterführender suchttherapeutischer Maßnahmen entwickelt wird. Als therapeutische Frühintervention ist auch in der pädiatrischen Praxis insbesondere der Einsatz von motivierenden Kurzinterventionen geeignet und wird in der S3-Behandlungsleitlinie für Screening, Diagnostik und Behandlung von alkoholbezogenen Störungen im Kindes- und Jugendalter empfohlen.
Motivierende Kurzinterventionen.
In der Phase der Adoleszenz, in der die Abgrenzung zu Erwachsenen und Autoritätspersonen eine besonders wichtige Rolle in der Identitätsfindung spielt, sind Jugendliche oft schwer zugänglich für Rat und Empfehlungen durch Erwachsene. Die motivierende Gesprächsführung ist für den Einsatz bei Jugendlichen gut geeignet, da sie eine therapeutische Grundhaltung voraussetzt und Methoden beschreibt, die in besonderer Weise einen konstruktiven Umgang mit jugendtypischer Reaktanz ermöglichen. Insbesondere zeichnet sich die motivierende Gesprächsführung durch eine empathische und altersangemessene partizipative und partnerschaftliche Beziehungsgestaltung aus, die Bevormundung und Ermahnung vermeidet. Ein besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, dem Jugendlichen die Verantwortung für das eigene Verhalten zu verdeutlichen und gemeinsam mit dem Jugendlichen wertfrei zu ergründen, welche Zukunftsszenarien unter Beibehaltung oder Änderung des riskanten Alkoholkonsums wahrscheinlich sind.
Merke: Die Techniken der motivierenden Gesprächsführung sind besonders geeignet, jugendtypische Widerstände konstruktiv in das Beratungsgespräch einzubinden.
Widerstand wird dabei nicht als Uneinsichtigkeit verstanden, sondern als Ausdruck der Ambivalenz des Jugendlichen gegenüber einer Verhaltensänderung. Auf Widerstand reagiert der Gesprächspartner in nicht konfrontativer Weise, indem er eine der Methoden der motivierenden Gesprächsführung zum geschmeidigen Umgang mit Widerstand anwendet, so zum Beispiel widerspiegelnde Ambivalenz, Verschieben des Fokus, Zustimmen mit einer Wendung oder das Herausstellen der persönlichen Wahlfreiheit. Eine motivierende Kurzintervention schließt typischerweise mit der Formulierung konkreter Ziele sowie der Benennung von Strategien zur Zielerreichung ab. Während es für die Wirksamkeit von Kurzinterventionen zu problematischem Alkoholkonsum bei Erwachsenen zahlreiche stützende Befunde gibt, verbessert sich die Befundlage zur Wirksamkeit von Kurzinterventionen bei Alkoholkonsum speziell im Jugendalter erst seit kurzem. Solche motivierenden Kurzinterventionen zeigen vielversprechende Effekte wie die Abnahme von negativen alkoholbedingten Konsequenzen und Problemen, eine Verringerung des Alkoholkonsums und erhöhte Behandlungsbereitschaft. Motivierende Kurzinterventionen sind auch für die Anwendung im pädiatrischen Notfallsetting geeignet, einem Setting, in dem riskant alkoholkonsumierende Jugendliche oft erstmalig Kontakt zum Hilfesystem haben. Einzelne Studien belegen die Wirksamkeit von Kurzinterventionen im Krankenhaussetting in Bezug auf die Reduktion des Alkoholkonsums, der negativen Konsequenzen des Alkoholkonsums oder des alkoholbedingten Risikoverhaltens für Jugendliche, die aufgrund eines positiven Screening-Tests für riskanten Alkoholkonsum identifiziert oder aufgrund einer Alkoholintoxikation stationär behandelt wurden. Insgesamt liegen jedoch nicht ausreichend randomisiert kontrollierte Studien vor, um die Wirksamkeit von Kurzinterventionen für Jugendliche im Notfallsetting abschließend beurteilen zu können. Neben dem Einsatz als therapeutische Frühintervention können motivierende Kurzinterventionen eingesetzt werden, um Patienten mit einer Indikation für weiterführende stationäre oder ambulante suchttherapeutische Behandlung zu motivieren, diese in Anspruch zu nehmen. Die stationäre und ambulante Suchttherapie für Jugendliche wird im Folgenden vorgestellt.
Stationäre und ambulante Therapie.
Eine stationäre Therapie ist insbesondere indiziert bei ausgeprägtem Alkoholmissbrauch, Alkoholabhängigkeit mit deutlichen Auswirkungen auf die Erfüllung schulischer und familiärer Pflichten, bei akuter Fremd- oder Selbstgefährdung, dem Vorliegen einer oder mehrerer komorbider psychischer Störungen, schwerem und polyvalentem Substanzmissbrauch, einer vorliegenden Entwicklungsstörung oder bereits erfolgten ambulanten Therapien.
Rechtlicher Hinweis: Liegt eine ausgeprägte alkoholbezogene Störung vor und besteht zusätzlich begründeter Verdacht auf eine Selbst- und/oder Fremdgefährdung, können die Sorgeberechtigten auch gegen den Willen des Jugendlichen eine befristete stationäre Unterbringung veranlassen. Voraussetzung ist das Vorliegen eines Beschlusses des zuständigen Familiengerichts, dass eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt.
Eine ambulante Therapie kann immer dann in Erwägung gezogen werden, wenn eine kurzfristige Abstinenz möglich erscheint und der Jugendliche eine hohe intrinsische Motivation und Compliance zeigt, sowie ausreichend soziale Unterstützung vorhanden ist. Eine Suchtbehandlung verläuft prinzipiell in drei Phasen. Phase 1 – Kontakt mit Motivierung und Beratung. Phase 2 – Intervention mit Akutbehandlung. Phase 3 – Nachsorge.
Merke: Eine Suchtbehandlung verläuft prinzipiell in den drei Phasen – Kontakt, Intervention und Nachsorge.
Die stationäre Behandlung in einem Suchtschwerpunkt einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik erfolgt typischerweise durch ein interdisziplinäres Team, das sich zusammensetzt aus Pflege- und Lehrkräften, Kunst-, Musik- und Sozialpädagogen, Ergotherapeuten, Psychotherapeuten und Ärzten. Die Behandlung fokussiert die verschiedenen relevanten Lebensbereiche des Jugendlichen. Bei der stationären Aufnahme des Patienten wird eine umfangreiche medizinische und psychologische Diagnostik durchgeführt, die unter anderem ein Drogenscreening, Tests der kognitiven Leistungsfähigkeit und eine Eigen- und Fremdanamnese der familiären, schulischen und substanzbezogenen Historie sowie der aktuellen Situation beinhaltet. Die Akutbehandlung oder der qualifizierte Entzug wird bei Bedarf unter psychopharmakologischer Begleitbehandlung und im geschlossenen Setting durchgeführt. In dieser 3- bis 4-wöchigen und im Bedarfsfall auch längeren Phase besucht der Patient Einzel- und Gruppentherapien, nonverbale bzw. Kreativtherapien sowie Sport-, Physiotherapie. Besondere Bedeutung kommt in dieser Phase dem Beziehungsaufbau zum Behandlungsteam sowie der Motivationsförderung zur Inanspruchnahme weiterführender Therapien zu. Ist der qualifizierte Entzug erfolgreich abgeschlossen, kann eine Weiterbehandlung ambulant geleistet werden, zum Beispiel durch Sucht- und Drogenberatungsstellen, niedergelassene Sucht- und Psychotherapeuten oder Institutsambulanzen. Für instabile Jugendliche und Jugendliche mit komorbiden psychischen Störungen wird eine 8- bis 12-wöchige stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrische Weiterbehandlung empfohlen, die je nach Behandlungsverlauf verlängert werden kann. Die stationäre Postakutbehandlung umfasst die psychotherapeutische und psychopharmakologische Weiterbehandlung sowie je nach Einrichtung Ergotherapie, Musik-, Kunst- und Sporttherapie, Schulunterricht, soziales Kompetenztraining, Rückfallprävention, Familiengespräche, pädagogische Sozialtherapie und Freizeitpädagogik. Die Diagnostik der komorbiden psychischen Störungen wird im Verlauf der stationären Behandlung stetig aktualisiert, da diese oft erst nach Abklingen der substanzinduzierten Symptomatik differenzialdiagnostisch eindeutig abzuklären sind. Vor Entlassung wird die Wiedereingliederung in den schulischen und familiären Kontext vorbereitet. Eine längerfristige stationäre Weiterbehandlung mit einer Dauer von 12 bis 18 Monaten kann indiziert sein bei besonders schwerem Alkoholmissbrauch über einen längeren Zeitraum, häufigen Rückfällen und besonders schwerer Entwicklungsverzögerung. Nachsorgemaßnahmen können durch verschiedene ambulante Anbieter gewährleistet werden, zum Beispiel Psychotherapeuten, Jugendhilfe oder Suchtberatungsstellen, und kann durch den Besuch von Selbsthilfegruppen entweder durch den Jugendlichen selbst und/oder die Eltern ergänzt werden.
Merke: Die Nachsorge trägt zu einem nachhaltigen Behandlungserfolg bei, indem sie Rückfallprophylaxe fokussiert und die Reintegration des Jugendlichen in Ausbildungs- und soziale Kontexte fördert. Prävention. Merke: Ein besonderer Schwerpunkt in der Arbeit mit Jugendlichen kommt der Prävention von riskanten Alkoholkonsummustern zu.
Im Gegensatz zu Präventionskonzepten, die sich auf Tabakkonsum oder den Konsum illegaler Drogen beziehen, haben Alkoholpräventionsprogramme oft nicht Abstinenz als Zielsetzung, sondern zum Beispiel die Erhöhung des Einstiegsalters für den Erstkonsum und risikoarmen, nicht schädlichen Konsum. Präventionsprogramme setzen auf unterschiedlichen Ebenen an. In der Familie, in der Schule, in den Massenmedien, in der Gemeinde oder auf politischer Ebene. Programme der universellen Prävention sind Angebote, die an die Allgemeinbevölkerung gerichtet sind. Solche Programme sind zum Beispiel die Aufklärungskampagnen Kenn dein Limit oder NATOL, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die mit Plakatmotiven und Kinospots bundesweit für die Risiken exzessiven Alkoholkonsums bei Jugendlichen sensibilisieren sollen. Zur universellen Prävention zählen aber auch schulbasierte Präventionsprogramme, wie zum Beispiel das Programm Lieber schlau als blau für Jugendliche, das unter anderem durch ein kontrolliertes Trinkexperiment unter Aufsicht des Lehrpersonals Kompetenzen in kritischen Trinksituationen für 13- bis 16-Jährige vermittelt.
Merke: Grundsätzlich unterschieden werden Programme zur universellen, selektiven und indizierten Prävention.
Programme der selektiven Prävention richten sich speziell an Populationen mit einem erhöhten Risiko für die Entstehung einer substanzbezogenen Störung, zum Beispiel Kinder aus suchtbelasteten Familien. Die indizierte Prävention richtet sich an Jugendliche, die bereits Erfahrungen mit riskantem Alkoholkonsum gemacht haben. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt Halt hart am Limit. Die sogenannte motivierende Kurzintervention für alkoholintoxikierte Kinder und Jugendliche nutzt den Moment der Krankenhausaufnahme, um bei betroffenen Kindern und Jugendlichen nach deren Ausnüchterung gemeinsam mit den einbestellten Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen ein Problembewusstsein zu wecken und, wo angezeigt, in weiterführende Hilfsangebote zu vermitteln.
Kave. Noch allzu häufig werden betroffene Kinder und Jugendliche ohne jegliche psychosoziale Intervention durch einen Psychologen oder Psychiater wieder aus der Klinik entlassen. Eine wertvolle Chance für eine Verhaltensänderung bleibt in diesen Fällen ungenutzt. Internetbasierte Prävention und Intervention.
Im Zusammenhang mit Prävention und Intervention werden internetbasierte bzw. elektronisch gestützte Angebote immer wichtiger. Gerade für Jugendliche, die heutzutage fast flächendeckend das Internet benutzen und sich gesundheitsbezogene Informationen hauptsächlich über das Internet beschaffen, stellen internetbasierte Programme eine vielversprechende Ergänzung zur traditionellen Prävention und Intervention dar. Die Forschung zeigt, dass internetbasierte Interventionen im Bereich Tabak- und Alkoholkonsum in etwa so effektiv sein können wie klassische Face-to-Face-Interventionen. Dies gilt insbesondere, wenn solche Angebote interaktiv und motivationssteigernd gestaltet sind. In Deutschland besteht derzeit mit Change Your Drinking eine durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bereitgestellte internetbasierte Präventions- und Interventionsmaßnahme für schädlichen Alkoholkonsum, deren Wirksamkeit nachgewiesen ist. Im Zusammenhang mit multiplem Substanzgebrauch wurde im Rahmen einer europäischen Verbundstudie zudem das interaktive und vollautomatisierte Programm Wise Teens entwickelt, das gleichzeitig Prävention und Intervention bei riskantem Konsum psychotroper Substanzen bietet. Diese Plattform setzt elektronisch die typischen Elemente einer motivierenden Kurzintervention um und gibt dem Nutzer durch hohe Interaktivität ein individualisiertes Feedback zu Trinkgewohnheiten, Wirkerwartungen, Strategien für einen risikoarmen Alkoholkonsum und dem Ausstieg aus dem Konsum illegaler Substanzen. Auch für interessierte Eltern liegen internetbasierte Informations- und Beratungsangebote vor. So können Eltern das Programm ELSA Elternberatung bei Suchtgefährdung und Abhängigkeit von Kindern und Jugendlichen der Delphi-Gesellschaft nutzen, um im Chat oder per E-Mail eine persönliche Beratung, Informationen sowie ein modulares Elterntraining zur Prävention riskanten Alkoholkonsums bei Kindern und Jugendlichen zu erhalten. Auch international geht ein deutlicher Trend in Richtung elektronisch gestützter Präventions- und Interventionsmaßnahmen als niedrigschwellige Ergänzung der traditionellen Gesundheitsversorgung.
Fazit:
Dem Kinderarzt kommt sowohl in der niedergelassenen Praxis als auch in der Klinik eine besondere Verantwortung für die Früherkennung schädlicher Alkoholkonsummuster im Kindes- und Jugendalter zu. Der Einsatz von Screening-Tests wird neben dem klinischen Interview zur Diagnosestellung empfohlen. Motivierende Kurzinterventionen sind besonders geeignet, um alkoholkonsumierende Jugendliche zu einer möglichen Verhaltensänderung und oder Inanspruchnahme einer weiterführenden ambulanten oder stationären Therapie zu motivieren. Webbasierte Präventions- und Interventionsangebote stellen eine Ergänzung zu herkömmlichen Präventions- und Interventionsansätzen dar und können neben der Informationsvermittlung unter anderem dazu eingesetzt werden, eine möglicherweise zunächst geringe Behandlungsmotivation weiter zu fördern.